Man hat Programmierumgebungen, die es erfahrenen Leuten erlauben, wirklich zehnfach so schnell zu entwickeln. Also das ist wirklich krass. Und da mache ich mir auch ein bisschen Gedanken, wie es mit den ganzen Leuten weitergeht, die jetzt momentan zum Beispiel Informatik studieren. Weil man merkt jetzt schon den Trend, dass sowohl Startups als auch größere Unternehmen tendenziell eher gar nicht mehr die Job-Einsteiger wollen. Weil jemanden zu haben, der schon Erfahrung hat und der weiß, wie man grundsätzlich eben Dinge aufsetzt, wie man gewisse Probleme löst, der kann dann mit Hilfe von den AI-Tools, der kann die dann einfach prompten und dann innerhalb kürzester Zeit 10 verschiedene Lösungsansätze ausprobieren, während jetzt jemand, der eben noch keine Erfahrung hat, die Tools eben gar nicht ausreizen kann. Deswegen ist jetzt die Kluft zwischen erfahrenen Informatikern, Entwicklern zu quasi Einsteigern hat sich wirklich vervielfacht.
Herzlich willkommen bei Wunderbar Together Special Edition. Wie sagt man das? Spezialedition, oder?
Ich weiß auch nicht, es ist ein Zungenbrecher. Mir war nicht klar, dass du direkt mit so einem schwierigen Wort einsteigst, Felix.
Von der DLD-Konferenz 2026. Wir sind zurück hier in München und freuen uns riesig, dass wir live von diesem Gathering of Minds dieses Jahr euch tolle Gäste präsentieren dürfen. Und Catalina, was mich am allermeisten freut, ist, dass wir, was sonst nie passiert, zusammen in einem Raum sind.
Ja, das stimmt. Doch, letztes Jahr, also um genau diese Zeit, saßen wir auch schon in diesem Raum. Und ich freue mich auch sehr, wieder hier zu sein. Ich muss auch nochmal betonen, dass ich das NBA-Game in Berlin verpasse, um hier zu sein.
Das ist ein Opfer.
Was dramatisch ist. Das ist wirklich ein Opfer.
Du bist Basketballspielerin, ja. Du bist
Basketballjournalistin vor allem, ja.
Du bist Basketballfan und du hast das sausen lassen.
Ich habe das sausen lassen für Wunderbar Together und würde das natürlich jedes Mal wieder tun, sage ich jetzt vor unserer ersten Aufzeichnung.
Ich frage natürlich sofort, wieso hast du nicht einen Podcast mit Dirk stattdessen aufgenommen? Dirk Nowitzki, wir jagen ihn ja seit Jahren hinterher. Was glaubst du, schaffen wir das?
Ich weiß nicht. Ich muss gestehen, manche Sachen sollen ja vielleicht auch nicht sein. Aber ja, warum sollten wir es nicht weiter noch ein bisschen versuchen? Vielleicht hat er Bock. Who knows?
2010 habe ich Dirk Nowitzki getroffen, damals auf dem Weg zu seiner großen Meisterschaft. Und was mich sehr gefreut hat, wir haben über fränkische Musik gesprochen. Und damit kommen wir zu unserem Gast von heute.
Wow, was für eine Überleitung.
Grüße an Gerhard Delling. Das ist doch der Mann, der für die Überleitung berühmt ist, oder?
Ja.
Für die richtig schlechte
Schwierig gerade, Gerhard Delling, aber das ist ein anderes Thema.
Ja, jetzt hat er ganz andere
Probleme. Oh, wir sind jetzt schon wieder an unserem Gast vorbeigesegelt. So, Felix, nochmal.
Nee, es ist, was mich immer besonders freut, ist, wenn wir Gäste bei uns im Podcast haben, die aus meiner Heimat kommen. Ich sag's ganz ehrlich. Ich meine, wenn ein Hamburger da ist, freust du dich doch auch, oder eine Hamburgerin.
Schon.
Oder?
Schon, ja.
Und es ist ja nicht so, dass jetzt die Franken überall auf der Welt nur darauf warten, dass ich mit ihnen podcaste. Deswegen freue ich mich riesig, dass einer heute da ist, der die Welt erobert und aus Franken ist, Julian Windeck. Hi, grüß dich.
Hey.
Hallo.
Freue mich total, dass ich hier bin. Jetzt sind die Erwartungen natürlich hoch mit Dirk Nowitzki. Mal schauen, ob wir dem gerecht werden können.
Es ist nicht nur Dirk Nowitzki. Also Moritz Wagner ist da, Franz Wagner ist da, Tristan da Silva, Satu Sabali, Niara Sabali. Also insofern, what could go wrong? No pressure.
Du musst quasi ein ganzes Team von NBA-Stars eigentlich ersetzen. Nee, wir freuen uns riesig, dass du da bist, Julian. Es ist auch jetzt nicht so, dass du irgendwie mal hier nebenan lebst oder da, wo du herkommst. Wo ist das eigentlich genau?
Ich komme ursprünglich aus Ebermannstadt. Das liegt in der Nähe von Nürnberg, ich würde sagen, so grob eine Dreiviertelstunde entfernt. Das war auch ganz lustig, weil ich bin ja jetzt Speaker hier bei der DLD und wurde da sehr netterweise auch eingeladen, quasi im Hotel zu bleiben. Und dann musste ich da auch meine Adresse quasi eintragen und dann an der Lobby und dann meinte der Mann dort, oh nein, da kommt mein Vater her. Ich hatte noch nie jemanden aus Ebermannstadt hier.
Ich sag's dir doch,
da habe ich mich natürlich gefreut.
Es ist was Besonderes, wenn man aus Franken ist und in die Welt aufbricht. Aber wo kommst du denn eigentlich gerade her? Weil du bist ja, glaube ich, wesentlich weiter hergegangen.
Ja, gerade bin ich jetzt aus Athen hergeflogen, weil ich bin Teil eines Man könnte es Accelerator nennen, aus den USA. Und da ist Teil des Programms, dass man quasi im Januar für einen Monat dann gemeinsam im Ausland verbringt. Und dieses Jahr, ja, es ist Athen geworden.
Helf mir mal, weil das ist auch so ein Wort, finde ich, aus dieser Welt der Technologien und Innovation, das dauernd rumgeworfen wird, aber eigentlich würden sich, glaube ich, wenige wünschen, was wirklich darunter vorstellen kommt. Was ist denn ein Accelerator? Was wird denn da beschleunigt?
Ich tue mir tatsächlich bei dem Programm sehr schwer, es einzuordnen. Deswegen ist auch nicht der typische Accelerator, wenn man, also das Programm heißt PROD, wenn man das nachschaut, findet man auf der Website eigentlich gar keine Informationen, was dort eigentlich passiert.
Okay.
Grundsätzlich ist es, würde ich sagen, vergleichbar mit zum Beispiel YC, bloß dass man...
Y Combinator,
genau. Bloß mit dem Unterschied, dass man zum Beispiel bei Y Combinator oder bei vergleichbaren Programmen normalerweise dann Equity, also Unternehmensanteile, abgibt, dann um im Gegenzug dann Förderung zu erhalten oder teilweise auch schon eben ein gewisses Startkapital. Und in dem Fall gibt man quasi nichts ab, aber erhält die Hilfe, die Unterstützung des Programms und hat auch eine Community an Startups, die sich in einer ähnlichen Phase befinden. Und da kann man sich natürlich gegenseitig unterstützen.
Okay. Und was machst du? Was ist es, was dich beschleunigen lässt gerade?
Beschleunigen im Sinne
des Accelerators. Also was, so, was wird da genau beschleunigt? Was, wovon bist du ein Teil? Was ist dieses Startup,
genau,
also, in dem du bist?
Unser Startup heißt Attention Engineering und wir haben jetzt tatsächlich das gesamte Team mitgenommen und im Gegenteil zu den anderen Teams bei diesem Accelerator, wir haben uns ein Airbnb geholt in Athen und verbringen jetzt eigentlich 95% der Zeit im Airbnb. Also bis auf einen Tag haben wir eigentlich noch nichts von der Stadt gesehen. Wir waren gestern auf der Akropolis und das war dann ganz nett, aber ansonsten waren wir wirklich durchgehend am Arbeiten. Ja.
Krass.
Okay, wow, das sind diese digitalen Nomaden, die immer irgendwo unterwegs sind und dann gar nichts von der Stadt sehen. Also hört sich schön an, aber auch aufregend.
Es ist natürlich gut, mal aus dem Alltag auch herausgerissen zu werden und im Valley sagt man immer to lock in. Also wirklich sich jetzt in dem Fall physisch einzuschließen und dann ganz von der Außenwelt abgeschottet zu sein.
Damit haben wir direkt schon den Kreis zum Basketball geschlossen, weil vor dem Spiel ist man nämlich auch locked in. Also das ist, glaube ich, wirklich sehr, sehr wichtig. Wir haben ja auch andauernd Sportler und Sportlerinnen im Podcast zu Gast. Ja. Und dieses locked in zu sein und sich eben auf das zu konzentrieren, was vor einem liegt, ist, glaube ich, ja, sowohl im Sport wichtig, aber natürlich auch im Unternehmertum.
Aber was habt ihr euch, what are you locked in for? Was ist das Spiel, auf das ihr euch da vorbereitet?
Ich würde sagen, bei uns ist es dann, es ist eine wilde Mischung aus Sprint und Marathon, weil natürlich man, also typische auch Valley-Mentalität, man arbeitet dann eigentlich Tag und Nacht, also von normalerweise von morgens bis abends, 7 Tage die Woche. Und dann kommt es natürlich darauf an, ja, welche Rolle im Unternehmen man hat jetzt bei uns. Also ich habe einen Co-Founder, uns dann eher die strategische Seite oder die Long-Term-Vision und dann hat das Startup aber auch mittlerweile, ich überlege gerade, 4 Fulltime-Engineers, also Informatiker, die dann wirklich, ja.
Und was baut ihr gerade?
Genau, wir bauen an einem Consumer-Produkt und das ist ja ganz interessant, weil wenn man mal so drüber nachdenkt, die letzten Jahre, es hat sich so viel getan im AI-Bereich. Und das einzig wirklich verbreitete Consumer-Produkt ist eigentlich ChatGPT, das Leute wirklich auf einer Tag-zu-Tag-Basis nutzen. Und wir haben uns gedacht, hey, da kann man eigentlich noch viel mehr draus machen. Momentan zum Beispiel ChatGPT ist dann doch noch relativ auch unpersonalisiert. Klar, man hat irgendwie Memories und das Produkt kann auch vergangene Chats referenzieren und so. Aber wir haben uns gedacht, hey, wir wollen ein Produkt, das wirklich tief integriert ist, in unserem Fall mit dem Laptop, das dann quasi einen begleiten kann bei der Arbeit am Laptop. Also man kann sich vorstellen, wie ein junger Kollege oder am Anfang wie ein Kind, das einen dann begleitet und lernt, wie man arbeitet, wer man ist, wie man Probleme löst und dann über die Zeit hinweg wirklich ein sehr gutes Verständnis davon hat. Ja, von der Arbeit am Laptop, wer man als Person ist und dann einen dabei auch unterstützen kann.
Und da kommt dann auch der Name ins Spiel, also Attention Engineering, weil ich meine, Attention ist ja auch was, womit, glaube ich, die halbe Welt gerade struggelt.
Ja, auf jeden Fall. Also Attention war der Ursprungsgedanke. Es gibt dieses sehr berühmte Paper, Attention is all you need, das diesen gesamten AI-Hype der letzten Jahre in den Gang gesetzt hat von Google. Das war quasi die Transformer-Architektur quasi veröffentlicht und dadurch ist es dann eben zu den Large Language Models gekommen, die hinter jetzt sehr, sehr vielen AI-Produkten stecken. Und in unserem Fall ist es aber dann zusätzlich noch so, dass quasi das Produkt dem Nutzer Aufmerksamkeit spendet, den Nutzer quasi lernt über den Nutzer, indem es quasi den Nutzer dann auch ja, wahrnimmt. Und außerdem, das ist jetzt aber eine relativ neue Entwicklung, haben wir auch jetzt an Features entwickelt, die einem helfen, produktiver zu sein. Und quasi, weil wir uns gedacht haben, hey, es gibt so viele Leute, die zum Beispiel doomscrollen oder auch, selbst wenn man jetzt, weiß ich nicht, arbeitet in der Startup-Szene, sind total viele Leute süchtig nach Twitter und lassen sich da gerne mal ablenken. Und unser Tool, wie gesagt, nimmt den Nutzer wahr und die Arbeit am Laptop. Und wenn man dann zum Beispiel abkommt von seinem eigentlichen Task und dann auf einmal auf Twitter doomscrollt, dann kommt unser Tool und ja, beschwert sich und sagt, hey, get back to coding or get back to was auch immer man davor gemacht hat.
Ah, okay. Ich wollte gerade fragen, wenn du jetzt mal das Ende des Jahres 2026 denkst, was könnte dann so ein Bild sein, was dann auf deinem Laptop-Screen wirklich tatsächlich passiert, weil ich euer Benutzer. Also ich sage mal, ich bin schreibe gerade Fragen für Julian für die nächste Podcast-Folge. Was könnte dann passieren?
Und dann fällst du wieder ins Instagram-Loch.
Ah, Dirk ist wieder da.
Also grundsätzlich ist es so, dass das Tool einen immer passiv begleitet und dann kannst du proaktiv das, also entweder es gibt dann zwei Modi, entweder du möchtest das Tool aktiv etwas fragen, dann kannst du einen Shortcut drücken, das ist dann so ähnlich, ich weiß nicht, ob du das nutzt, aber die Suchfunktion auf macOS und dann einen kleinen Text, so eine Art Prompt eingeben kannst. Oder das Tool kann sich auch proaktiv eben bei dir melden, basierend auf deinen Bildschirm enthalten. Also ich überlege gerade, was eine gute Anwendung für jetzt euren Fall wäre.
Naja, ich zum Beispiel schreibe gerade eine E-Mail an jemanden.
Klar, genau.
Eine Frage.
Dann hätte es Kontext zum Beispiel, ich weiß nicht, wir hatten ja davor kurz auf WhatsApp geschrieben und das Tool hätte dann quasi den Chatverlauf auch kennen, aber nicht, weil es jetzt aktiv zugreift auf WhatsApp, sondern einfach, weil es das auf dem Bildschirm gesehen hat, den Text extrahiert und hätte dann quasi die ganzen Infos dann über mich und könnte das dann zum Beispiel personalisieren. Also das wäre ein Beispiel.
Das wäre nice gewesen vorhin. Soll ich Julian Bescheid sagen, dass der Raum, in dem wir podcasten, extrem schwer zu finden ist? Ja, mach mal. Aber ich, meine sehr deutsche Reaktion übrigens darauf ist, Julian, Alter, du mit deinen 4 Leuten da, du hast ja irgendwie die reichste Firma der Welt oder die 5 reichsten Firmen der Welt, die das auch alle bauen. Das wird doch eh nichts. Was machst du da? Was verschwendest du da deine Zeit? Ich sehe hier ja auf meinem Laptop oben rechts, habe ich schon einen Siri-Button. Ich kann irgendwie das neue Coworker-Tool von, weiß ich nicht, Microsoft anklippen. ChatGPT kommt auch oder OpenAI kommt auch dauernd mit neuen Anwendungen raus. Was soll das denn?
Ja, das ist eine gute Frage, aber du hast ja schon erwähnt hier den Siri-Button, beziehungsweise das ist ja das neue Feature von Apple Intelligence, wo man dann hätte erwarten können vielleicht, wow, Apple hat die gesamte Kontrolle über iOS, macOS, kontrollieren den gesamten Stack von Hardware über die Software. Aber wenn man sich mal Apple Intelligence anschaut, niemand benutzt es. Es hat kaum Features. Siri fühlt sich an, als hätte es sich mehr oder weniger dann seit einem Jahrzehnt dann doch nicht wirklich verändert. Und es liegt einfach daran, dass diese großen Unternehmen Schwierigkeiten haben, da mit den Entwicklungen am Zahn der Zeit auch zu bleiben und natürlich auch das entsprechende Talent an Bord zu holen. Also ich hatte auch mal vor einem Jahr grob mit einer größeren Bank in London zusammengearbeitet und war wirklich schockiert, dass die ganzen Softwareentwickler dort alle nicht mal selber AI für die Softwareentwicklung genutzt haben. Und dann ist natürlich schwierig, selber Produkte zu entwickeln, die davon wirklich Nutzen machen. Und ich glaube, das ist also einerseits sehr, sehr, sehr viel junges Talent, das wirklich tief im Thema drinsteckt. Und dann will man natürlich von diesen ganzen jungen Leuten, die da wirklich drinstecken, die Besten haben. Und es gibt ja auch einen riesigen War over Talent. Mhm. Auf dem Silicon Valley hat man ja wahrscheinlich mal gehört, zum Beispiel zwischen Meta oder Mark Zuckerberg.
200 Millionen oder was hat er auf dem Tisch?
Also wirklich Millionen Gehälter für pro Jahr den Angestellten auszahlen, um die dann zum Beispiel von OpenAI wegzulocken.
Achtung, kurze Werbeunterbrechung. Life is full of opportunities. Miles & More, Europe's leading loyalty program, rewards you with miles on flights, travel, and in your everyday life. With the Miles & More credit card, you'll earn miles every time you use your card. For members in the U.S., the Miles & More World Elite MasterCard offers you exclusive travel benefits, which make your Miles & More world even more valuable. Apply today and fly away with an attractive welcome bonus starting from 50,000 miles after qualifying account activity. From weekend getaways to intercontinental journeys, redeem those miles for flights and upgrades across the Lufthansa Group and Star Alliance network. As an exclusive benefit, you earn 2 miles per $1 spent on ticket purchases made directly from Miles & More integrated airline partners, and 1 mile per $1 spent on all other purchases. Get your card now and see the world. Terms apply. Visit milesandmore.com/creditcards to learn more.
Hattest du auch schon mal so Angebote? Also so Headhunter, die auf LinkedIn sagen, Julian.
Ja.
Okay.
Also man wird natürlich angeschrieben, aber ich bin gar nicht dem Pfad dann hab den weiterverfolgen wollte dann irgendwie rausfinden, hey, wie viel will ich denn bekommen oder so, sondern für mich war eigentlich immer klar, hey, ich möchte das Startup machen. Und deswegen.
Okay. Ja. Weil, auch da sind wir wieder, Katharina, aber das ist wirklich wie beim Profisport inzwischen. Also auch die Summen, die da aufgerufen werden, erinnern wirklich an Vereine, die sich Spieler abspenden. Ja. Also dass Technologie mal so auf einzelne Talente sich reduzieren würde, sagst du, liegt daran, dass einfach das sich so schnell ändert, dass viele sozusagen, ja, die sind so in ihrer täglichen Arbeit drin, wie du beschreibst bei der Bank, die können gar nicht da mitkommen, oder?
Ja,
oder?
Ja, es gibt natürlich auch einfach nur begrenzt viele Leute, die jetzt genau in dem Bereich, ich meine, bei zum Beispiel Meta oder OpenAI will man natürlich dann auch Leute, die schon idealerweise Forschungserfahrungen in dem Bereich gemacht haben, weiß ich nicht.
Ja, okay.
Zum Beispiel ein PhD, also teilweise ja dann schon auch sehr spezialisiert.
Und ich meine, ihr seid ja jetzt auch nicht gerade die, ne, also eure Age-Range in eurem Startup, wir haben ja kurz einmal gesprochen vorher und dann sauste da so ein Jüngling, das darf ich glaube ich inzwischen sagen, als Mitgründer.
Da machst du dich jetzt noch ein bisschen älter, aber
ja. Aber dein Mitgründer ist noch nicht mal 20. Also das richtig. Ist, also wirklich, ich glaube, wenn man jung definieren würde, wie alt ist er, 19?
Ja.
Ja.
Richtig. Ich glaube, das wird bald 20.
Ja.
Aber ja, das ist natürlich eine ganz andere Welt. Also die gibt es so gar nicht in Deutschland. Also ich hatte, glaube ich, auch gemeint, mal zu euch schon, ich hätte mir in Deutschland nie vorstellen können oder bin gar nicht auf die Idee gekommen, direkt nach dem Studium dann ein Unternehmen zu gründen.
Ja, stimmt, weil hier ist ja schon die Mentalität, man muss dann erstmal Praktika machen. Also natürlich hat man auch schon 3 Praktika gemacht, irgendwie Pflichtpraktika, während die unbezahlt waren oder so, während der Semesterferien. Aber dann, ja, das stimmt. Ich schließe immer bei meiner Branche auf andere, das stimmt, das ist bei dir natürlich anders. Aber ja, also ich glaube auch, dass hier der Impuls zu sagen, ich mache jetzt direkt was Eigenes, da brauchen die Leute eher noch ein paar Umdrehungen oder Jahre in Unternehmen, bevor sie dann so genervt sind, dass sie sagen, ja. Ich gehe jetzt ja auch aus Eigenes.
Nee, also am besten hier promovieren, dann erstmal ein paar Jahre Arbeitserfahrung sammeln und dann vielleicht.
Vielleicht, ja, ja. Und das war bei dir anders? Also wusstest du das einfach oder hat sich das irgendwie ergeben?
Wie gesagt, also ich hätte mir das hier wirklich nicht vorstellen können. Mhm. Ich habe ja auch dann in England, in Cambridge studiert und auch da, wenn ich ehrlich bin, wäre ich da nicht auf die Idee gekommen, sondern das kam dann tatsächlich dadurch, dass ich in die USA bin und habe dann dort während meiner ersten Tage am MIT einen anderen Deutschen kennengelernt, der jetzt auch hier bei der DLD zu Besuch ist. Der ist heute aus Bangkok angeflogen. Ist auch Gründer. Auch Gründer, genau. Und der hatte damals zu mir gemeint, ich hatte ihn gefragt, ja, was willst du denn nach deinem Research Stay am MIT eigentlich machen? Und meinte er, ja, ich in den USA ein Startup gründen. Und ich habe gedacht, ja, der ist verrückt. Und letztlich bin ich der deutsche Rätsel. Bin so. Ja, nein, ich dachte wirklich, das kann nichts werden. Der träumt vielleicht ein bisschen vor sich hin. Und glücklicherweise einerseits durch sicherlich auch seinen Einfluss, aber andererseits auch wirklich durch den Aufenthalt dort in diesem Harvard-MIT, in dieser Harvard-MIT-Umgebung, habe ich dann mehrere Beispiele gesehen von Leuten, die deutlich jünger waren als ich, die eben erst 20 waren und dann gesagt haben, hey, I drop out, ich beende jetzt erstmal hier mein Studium und versuche mich da in einem Startup. Und sicherlich gab es dann auch einige Beispiele, bei denen es dann nicht geklappt hat. Aber da ist dann halt auch das System viel flexibler in den USA. Das heißt, die können dann problemlos wieder zurück an die Unis und auch sagen muss, das ist einfach auch ein struktureller Unterschied zu Deutschland. In Deutschland würde man dann aus der Uni fliegen und dann sitzt man ja erstmal blöd da. Mhm.
Ja.
Und in einigen Fällen hat es dann aber auch sehr, sehr erfolgreich geklappt. Und ja, ein Beispiel ist eine Gruppe von drei Gründern, eben auch aus Boston oder dem amerikanischen Cambridge, die jetzt die jüngsten Milliardäre der Welt sind. Und da habe ich mir dann gedacht, wow, das ist doch mal einen Versuch wert.
Okay.
Wie alt sind die denn?
Ich glaube, die sind 23. Ich weiß nur, dass sie jünger sind als Mark Zuckerberg damals, als er.
Und die sind Milliardär?
Genau, also auf dem Papier natürlich.
Auf dem Papier, weil ihre Firma so hoch.
Genau, richtig, weil die dann eine entsprechende Bewertung.
Da muss ich mal kurz was fragen. Weil es wird ja, also ich meine, für uns ist ja auch aus einem Beruf kommen, wo Geld, sie möchten Geld für... Diese Milliardenbewertungen, die uns den ganzen Tag um die Ohren fliegen in deinem Teil der Welt, ist es korrekt zu sagen, dass sie ja immer auf Versprechen oder oft auf Versprechen basieren? Zum Beispiel, ich sag mal, OpenAI verspricht, die haben jetzt, glaube ich, 1 Billion Euro versprochen oder 1 Trillion oder noch mehr Dollar versprochen, dass sie bei Microsoft und ganz vielen anderen Firmen abrufen werden an Rechenleistungen, das Center und Chips und so weiter. Das haben die versprochen. So, das haben die aber noch nicht gemacht und auch noch nicht bezahlt.
Ja.
Aber das sorgt dafür, dass so eine Firma wie Microsoft dann sagen kann, oh, ihr habt mir das versprochen, die 500 Milliarden, die rechne ich schon mal in meine Unternehmensbewertung rein. Und dann sagen sie zu OpenAI, ja, dann seid ihr das ja wahrscheinlich auch wert. Ist das... Aber eigentlich ist da nichts.
Ich würde sagen, die Bewertungen hängen auch sehr von der Phase ab, in der sich das Unternehmen befindet. Also man unterscheidet ja auch zwischen den verschiedenen Finanzierungsrunden, zum Beispiel ganz am Anfang Pre-Seed-Runde, dann Seed-Runde, dann Runde quasi die Series A, Series B und so weiter. Und in verschiedenen Phasen hat das Unternehmen natürlich auch unterschiedlich viel. Und Pre-Seed ist per Definition eigentlich, hey, man hat irgendwie ein Gründerteam, man hat eine Idee, aber das ist es auch mehr oder weniger. Und das kreiert natürlich dann auch verschiedene Probleme dann für die Investoren, für die Risikokapitalgeber. Und da werden sehr unterschiedliche Ansätze verfolgt. Also deswegen in Deutschland ist man da eher sehr konservativ und vorsichtig und sagt, hey, das ist ja nur bisher eine Idee, wer weiß, was daraus wird, aber der amerikanische Ansatz, und ich glaube, da ist auch sehr viel dran, ist dann eher, hey, wir gehen weniger ganz am Anfang nach der Idee, sondern eher nach den Leuten. Wenn das ein richtig gutes Team ist, dann kommt es eigentlich gar nicht so drauf an, ob das jetzt wirklich die perfekte Idee ist, sondern die geben einfach alles und dann zeigt sich, hey, wird das was oder wird das nichts? Und wenn es nichts wird, hey, dann machen sie halt was anderes.
Ja.
Und probieren was anderes. Aber wenn es gute Leute sind, dann führt es irgendwann zum Erfolg. Und deswegen ist es dann halt auch sehr wichtig, dass man gerade auch klar einerseits für die Kapitalgeber, aber auch andererseits für das Unternehmen natürlich möglichst gute Leute quasi in das Anfangsteam reinholen möchte.
Ein ganz kurzer Hinweis von mir. Wir sind mit Wunderbar Together jetzt auch auf radio.de verfügbar. Radio.de ist eine kleine, feine App, um Podcasts zu hören, Radiosender zu hören, Ja, wir nutzen das selbst auch, Felix, Catalina und ich. Und wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr mal reinhört und unseren Podcast weiterempfiehlt. Und ja, viel Spaß damit. Radio.de.
Wie findest du die Leute? Sind es Leute, die du aus dem Uni-Kontext kennst oder jetzt auch dein Mitgründer? Weil ich meine, es muss ja auch irgendwie passen. Es muss auf einer Business-Ebene passen, es muss aber wahrscheinlich auch persönlich passen.
Das ist total schwierig. Ja. Also da habe ich jetzt auch nicht den Königsweg
gefunden. Wie hast du den gefunden? Ja.
Genau, also ich dachte, dass ich meinen Mitgründer in Cambridge in England finden würde, weil natürlich eine tolle Uni, viele interessante Menschen dort. Aber wie du schon sagst, es kommt eben nicht nur darauf an, dass die Leute qualifiziert sind, sondern letztlich ist es ein bisschen wie bei einer Partnerschaft. Mhm. Man verbringt so viel Zeit miteinander. Das muss also auch persönlich, auf jeden Fall, natürlich, genau. Das muss halt auch persönlich wirklich gut passen. Man muss es aushalten können, über Monate hinweg den Großteil des Tages miteinander zu verbringen, gemeinsam essen zu gehen, bis um 12, bis um Mitternacht quasi miteinander die Zeit zu verbringen. Und ich hatte da dann einfach Glück. Natürlich, man muss die Augen offen halten. Mhm. Und hatte damals dann einen Freund, war einfach zu Besuch bei dem Freund, den ich quasi am MIT kennengelernt hatte, weil der hatte dann schon gegründet und erfolgreich quasi das ein bisschen größer gemacht. Und den hatte ich dann besucht und mir das alles angeschaut. Und dann habe ich quasi meinen Mitgründer dann über wiederum den anderen Freund kennengelernt. Und ich glaube, das ist schon auch ein Tipp, dass man einfach in einem Umfeld sich bewegen sollte, an dem zumindest die Leute natürlich schon mal am Unternehmertum interessiert sind. Mhm. Also da gibt es zum Beispiel, wir sind ja gerade in München. In München gibt es sehr, sehr tolle Programme. Vor allem zum Beispiel das CDTM heißt das, das, glaube ich, in Deutschland 20% der aller Unicorns hervorgebracht hat.
Wow.
Und das ist natürlich super, weil CDTM, Center for Digital and Technology Management,
in
die Richtung. Ich selber war tatsächlich nicht beim CTM, weil ich nicht in München studiert habe und das eine Voraussetzung dafür ist. Aber bin durch meinen Freundeskreis da so ein bisschen drin. Da hat man eben jedes Jahr kommt eine neue Kohorte dazu an motivierten, talentierten Leuten. Und das ist natürlich eine super Grundlage dann für Co-Founder-Matching.
Was hat dich denn an deinem damals wahrscheinlich 18-Jährigen, 17-Jährigen, wie alt war dein Mitgründer?
Der war 18.
18, was hat dich denn da überzeugt? Weil wenn
Das entscheidet man dann nicht im Moment, sondern da muss man dann über einen längeren Zeitraum hinweg am besten dann sich mal an kleinere Projekte wagen oder auch einfach, wie gesagt, Freizeit miteinander verbringen, um eben zu schauen, hey, passt das? Das ist ein monatelanger Prozess idealerweise. Mhm. Und ich glaube, das ist ein Fehler, an dem sehr, sehr viele Startups auch kaputt gehen, dass die Gründer sich irgendwann dann zanken und es deshalb dann,
Catalina, irgendwann wird es zwischen uns und Olli und mir und Dibbis wird irgendwann kommen.
Wir haben ja nur einen Podcast.
Wie lange arbeitet ihr?
Wir arbeiten auch schon ein paar Jahre jetzt miteinander, aber meistens eben remote.
Ja, Wunderbar Together gibt es 5 Jahre und ich bin, glaube ich, vor 2 Jahren oder so dazu gestoßen. Also der große Streit steht noch aus.
Vielleicht können wir mal uns in Airbnb einsperren. Wie viel seid ihr denn inzwischen wert, eure Firma?
In unserem Fall, wir haben keine Bewertung. Also es ist nicht Price, es wurde nicht bepreist, sondern wir haben einfach Kapital angesammelt, 1,2 Millionen US-Dollar. Aber eben normalerweise ist es so, man hält Geld zu einer gewissen Bewertung. Weil normalerweise gibt man dann ja an die Investoren Anteile ab und das hängt dann davon ab, hey, wie hoch wird das bewertet und wie viel erhalte ich?
Da klappt einem ja vielleicht schon auch mal die Kinnlade runter. Also keine Ahnung, mit welchen Summen da andere Gründer und Gründerinnen jonglieren, aber es ist jetzt schon nicht wenig Geld. Gab es auch einen Moment, in dem du dachtest, okay, krass.
Ich auf jeden Fall. Und das war aber, deswegen hatte ich Glück, dass ich viele auch Freunde dann in meinem Bekanntenkreis hatte, die einen ähnlichen Weg davor gegangen sind. Weil da hatte ich auch immer die Storys gehört und gedacht, wow. Aber mit der Zeit gewöhnt man sich dann auch so ein bisschen dran tatsächlich und realisiert einfach, okay, wow. Sobald die Firma Angestellte hat, die natürlich, gerade wenn sie zum Beispiel in den USA arbeiten, dann auch entsprechende Gehälter sehen wollen, dann braucht man halt.
Ist auch schnell wieder weg.
Braucht man halt.
Oder schnell verplant.
Und es ist wirklich so, und das ist eigentlich auch noch befeuert durch AI, weil mittlerweile man hat Programmierumgebungen, die es erfahrenen Leuten erlauben, wirklich zehnfach so schnell zu entwickeln. Also das ist wirklich krass. Und mache ich mir auch ein bisschen Gedanken, wie es mit den ganzen Leuten weitergeht, die jetzt momentan zum Beispiel Informatik studieren. Weil man merkt jetzt schon den Trend, dass sowohl Startups als auch größere Unternehmen tendenziell eher gar nicht mehr die Job-Einsteiger wollen. Mhm. Weil jemanden zu haben, der schon Erfahrung hat und der weiß, wie man grundsätzlich eben Dinge aufsetzt, wie man gewisse Probleme löst, der kann dann mit Hilfe von den AI-Tools, der kann die dann einfach prompten und dann innerhalb kürzester Zeit 10 verschiedene Lösungsansätze ausprobieren. Mhm. Während jetzt jemand, der eben noch keine Erfahrung hat, die Tools eben gar nicht ausreizen kann. Deswegen ist jetzt die Kluft zwischen erfahrenen Informatikern, Entwicklern zu quasi Einsteigern hat sich wirklich vervielfacht.
Mhm. Ja, und die wird sich ja wahrscheinlich auch vergrößern, oder? Ich meine, es ist nicht das Gleiche, aber ich habe schon manchmal das Gefühl, dass zum Beispiel im Schreiben, es ist schon ein Unterschied, ob man schreibenderweise, also weil man das schon kann, weil man es gelernt hat und viele, viele Texte schon geschrieben hat, mit einer AI zusammenarbeitet.
Auf jeden Fall,
oder ob man eben noch nie einen Text vielleicht geschrieben hat, aber Journalist werden will und sich denkt, das ist doch super, der Text. Und jemand, der erfahren ist, denkt halt, nee, aber kann das dann trotzdem eben für sich nutzen.
Richtig, also das sind sehr, sehr viele offene Fragen. Ich frage mich auch, ich habe damals in meinem Informatikstudium wir hatten wöchentliche Abgaben, ich musste alles per Hand lösen, hatte da keine Hilfe. Und mittlerweile, man könnte alle diese Aufgaben einfach komplett automatisiert lösen lassen. Und da stellt sich schon die Frage, hey, lernt man da noch genauso viel? Ich bezweifle es grundsätzlich.
Muss jeder Journalist mal händisch oder zumindest am Computer ein Interview transkribieren? Ich weiß es nicht.
Wie cool ist es denn eigentlich, Informatiker zu sein in der 2026. Auch du hast ja jetzt auch den Vergleich zwischen Deutschland und USA.
Genau, ja, das hatte ich schon mal in einem anderen Gespräch angesprochen. Da muss ich immer auch an eine Story hier aus München zurückdenken. Da bin ich frisch aus den USA zurück nach Deutschland gekehrt mit einem anderen Freund und wir waren dann hier in München gemeinsam in einer Bar und da hatten die Mediziner gerade ihr Staatsexamen fertig. Und da wird bei den Medizinern immer groß gefeiert. Deswegen, da war eine große Menge an Medizinern, die dann auch in der Bar waren. Und dann wurde ich da angesprochen von einem Mädel. Und eine der ersten Fragen war, ja, was machst du denn? Was studierst du? Und dann habe ich, ohne irgendwie was Böses zu denken, gesagt, Informatik. Und dann ist eigentlich im gleichen Moment so das Lächeln so ein bisschen
die Unterhaltung war vorbei.
Und die hat uns dann schnell wieder verlassen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass das unter anderem darauf zurückzuführen war.
Katharina.
Und allgemein, also das ist jetzt natürlich eine Anekdote, aber man merkt einen krassen Unterschied zwischen den USA und Deutschland. Also in Deutschland ist es einfach auch sozial überhaupt gar nicht angesehen. Man denkt eher immer an den Nerd, der irgendwie im Keller ist, vielleicht ja nicht ganz so modisch gekleidet ist. Und das ist halt in den USA ganz anders. Also auch an den Top-Universitäten. Und ich habe da viele schon durch Freunde dann besucht oder irgendwie ja mich dort aufgehalten. Sowohl Stanford, Harvard, das sind die Leute, die wirklich quasi die Medizinstudenten aus Deutschland studieren. Dort Informatik, einfach mal natürlich dort mit den ganzen großen Tech-Unternehmen, da einfach man viel mehr Möglichkeiten hat und es dementsprechend halt auch dann ja einen höheren sozialen Status hat. Was hilft der USA um eben diese Innovation voranzutreiben, um Unternehmen zu haben, die ja.
Das heißt, wenn da ein Mädel auf dich zukommt, oh, interesting. Oder was ist dann die Reaktion, wenn du sagst, ich.
Ja, nee, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Also eher positive Reaktion. Das
ich habe da geguckt, weil ich dachte, du hast ja vielleicht irgendwie.
Nee, ich, also ich war. Ich,
eine Meinung zu.
Nee, also das ist ja eine sehr subjektive Entscheidung, ob man Informatik dann in dem Moment cool findet oder nicht. Und sie hat jetzt so entschieden und das ist ihr gutes Recht, würde ich jetzt mal behaupten. Wurde ja auch nicht in Frage gestellt hier. Aber ich glaube auch, also ich meine, ich weiß jetzt nicht, ob die USA da irgendwie grundsätzlich anders sind, aber ich habe schon das Gefühl, dass da immer grundsätzlich den Menschen und dem, was sie tun, irgendwie offener gegenübergetreten wird. Manchmal auch mit einer gewissen Oberflächlichkeit, aber Amis sagen ja immer erstmal, oh, that's interesting, auch wenn sie überhaupt keine Ahnung haben, was das jetzt ist oder so, wo man vielleicht in Deutschland dann doch irgendwie, ja, irgendwie abgestempelt wird, mehr oder weniger offensichtlich.
Aber es liegt schon auch daran, also es hat dann wieder so eine Art Feedback-Loop, der dazu führt, dass wirklich auch ein anderer Typus dann Informatik studiert, würde ich sagen. Mhm. Also man merkt es schon, wenn man jetzt in einer Vorlesung in Amerika sitzt versus die Vorlesung in Deutschland.
Ich versuche mir das gerade bildlich vorzustellen. Sprechen wir hier von Iron Maiden T-Shirt, lange Haare, also Pferdeschwanz und keine Ahnung, vor 3 Wochen irgendwie, also das letzte Mal geduscht oder was meinst du denn mit anderer Typus? Also das waren die Informatiker, die bei mir im Jahrgang halt aus meinem Jahrgang rausgeweist sind.
Man sollte natürlich nicht generalisieren, aber ich würde
ja
sagen, der Anteil
ist irgendwie hier,
das ist, der Anteil ist in Deutschland schon höher als in den USA. Und ich meine, das ist...
Wie sieht denn in den USA so ein, also wirklich broad strokes, I love it.
Ja.
Wie sieht denn in den USA der typische Informatikstudent aus?
Ganz, ganz normal. Also es sind einfach weniger, ja.
Also gepflegt.
Nein. Felix.
Das geht, also da muss ich jetzt hier meine deutschen Kollegen verteidigen. Und ich selber habe ja auch hier in Deutschland studiert.
Ah, schön. Wunderbar together.
Aber ja.
Hast du studiert in Deutschland?
Ich habe an der FAU Erlangen-Nürnberg studiert. Ja.
Yes, strike. Du bist sehr viel Couch gesurft im Silicon Valley. Das hast du uns vorher schon verraten. Das fand ich unglaublich spannend, weil das Silicon Valley ist ja für uns immer so ein Begriff, aber es ist schwer wirklich zu begreifen, weil es ist irgendwie so eine Aneinanderreihung von Orten, so ein bisschen im Ruhrgebiet. Die sind halt dann mit der Zeit irgendwie zusammengewachsen. Ursprünglich war es die Halbleiterindustrie dort, die dann dazu geführt hat, dass irgendwie immer mehr Menschen dahin gezogen sind, mehr Talente dahin gezogen sind. Aber es ist immer schwer, sich was drunter vorzustellen. Und du hast ja wie so eine Art, weiß ich nicht, Backpacking-Tour durch diese Welt gemacht, wenn du Couch gesurft hast bei ganz vielen Leuten. Kannst du uns da mal ein bisschen mitnehmen und erzählen, wie ist das denn so? Wie leben die Menschen im Silicon Valley, wenn man als junger Gründer oder Student da unterwegs ist? Kannst du uns vielleicht in 1-2 Wohnungen oder auf 1-2 Couches mal mitnehmen?
Ja, klar. Also man merkt auf jeden Fall, dass eigentlich fast jeder dort sehr, sehr auf Tech fokussiert ist. Also das ist sowohl ein Vorteil als auch ein Nachteil. Es ist auf der einen Seite sehr eindimensional. Das ist zum Beispiel was ich dann an Deutschland wieder wertschätze oder auch an anderen Orten in den USA, dass es einfach sehr viele unterschiedliche Menschentypen sind mit verschiedenen Interessen. Und im Silicon Valley sind alle schon sehr darauf fokussiert, hey, was sind gerade die Trends in Tech? Was kann man gerade mit AI machen? Sehr viele Leute, die Startups gründen wollen, sehr viele Leute, die bei den Big Tech Companies arbeiten wollen. Deswegen ist die Unterhaltung drehen sich eigentlich fast ausschließlich dann schon um diese Thematik. Und das ist natürlich super dann wiederum, wenn man eben in die Richtung gehen möchte. Und auch ein starker Trend hin zu, hey, optimieren, also dieses typische eher, sag ich mal, ja, schon korreliert ein bisschen so mit Leuten, die dann eher Interesse an Mathematik, Wissenschaft und so weiter haben. Zum Beispiel, ich habe hier ja auch mein Aura Ring, das ist so das typische Signal für den Tech-Bro, entweder ein Aura Ring oder eine Whoop, die dann den Schlaf trackt und Aktivität, also alles wird gemessen. Alles wird.
Hast du auch?
Aber nachts ziehe ich die aus. Ich möchte nicht, dass mir die Uhr morgens sagt, du hast schlecht geschlafen. Wenn ich selber weiß, ich habe schlecht geschlafen. Manchmal, ich habe die am Anfang nachts getragen und dachte, also das ist so eine eigentlich eher so ein, ja,
Tracker. Da habe ich auch noch großes Verbesserungspotenzial. Das ist einer meiner Vorsätze fürs neue Jahr, weil ich lande auch öfters mal bei so 4-5 Stunden Schlaf.
Ja, aber ich finde, es ist dann auch so ernüchternd, weil man morgens aufwacht und man weiß ja, also ne, in der Regel hat man ja auch ein Gefühl dafür, wie man geschlafen hat. Und dann kriegt man als erstes so, Daumen runter, du hast wirklich richtig schlecht geschlafen letzte Nacht. Und dann denke ich mir immer, nee, das möchte ich nicht morgens schon von so einer Uhr gesagt bekommen. Aber grundsätzlich finde ich das total spannend. Ein Aura-Ring habe ich nicht, aber finde ich total interessant. Wearables und also sich über, also
genau,
schon so.
Genau, also
zu
einfach auch so eine Begeisterung einfach für Technologie, die auch wirklich zu nutzen. Natürlich auch eines der ersten Male, als ich dann in San Francisco war, mit dem Waymo fahrerlos durch die Stadt fahren. Das war natürlich auch sehr eindrücklich. Ja. Dann ganz typisch sind auch die Hackerhouses, also dass sich Leute zusammenschließen, die dann zum Beispiel in den USA hat man ja an der Uni dann oft eine Sommerpause, eine mehrmonatige, wo dann die Leute entweder Praktika machen können oder eben sich selbst beschäftigen und dann schließen sich oft Leute zusammen, mieten ein Haus an. Das wird dann oftmals auch zum Beispiel von Investoren einfach finanziert. Die sagen dann, hey, wir zahlen für euch die Miete. Setzt euch da rein und arbeitet mal, woran auch immer ihr arbeiten möchtet. Und ja, dann, das ist so ein bisschen dann die Airbnb-Variante bloß, dass man sich zusammenschließt mit Leuten, die man vielleicht teilweise davor noch gar nicht gekannt hat.
Geht diese Selbstoptimierung dann auch in Richtung Ernährung? Also wird sich da auch trotz WG-Situation und alle haben dich jetzt irgendwie super
frei. Da geht das Spektrum von Leuten, die dann wirklich jeden Tag sich das Fastfood reinziehen, bis hin zu Leuten, die dann sehr auf die Ernährung achten. Das geht echt weit auseinander. Beides.
Verstehe.
Ja.
Was ist das? Gibt's ein typisches Fastfood, für was einem auch vielleicht hilft, wenn man irgendwie so Programmiernächte hat? Ist es nach wie vor Red Bull?
Die Diet Coke ist sehr verbreitet, aber ich selber versuch's, weil ich selber, wie gesagt, nehme das Ganze eher so als Marathon wahr. Deswegen für mich, ich halte mich von dem Ungesunden. Essen und Trinken eher fern.
Verstehe. Ja, ich finde es ja echt ganz cool, dass man mehr Tools hat, auch um sich selbst dann seine Gesundheit zu messen. Ich habe jetzt gerade mit einem Professor gesprochen, der so in diesem Digital Health Space ist seit Jahren und der sagt, ich tracke mich seit Jahren. Was mir auch immer wieder passiert ist, verunsichert mich auch manchmal, weil ich kriege irgendeinen Wert angezeigt und der ist nicht okay.
Ja.
Und dann muss ich ja damit umgehen. Und ich kann dann natürlich googeln oder irgendwie gucken, AI fragen, was soll ich jetzt machen? Aber dann kriege ich ja im Zweifel vielleicht noch mehr Sorgen. Also es ist auch ein völlig anderer Umgang mit dem eigenen Körper gefragt und mit den Daten, die man da rauskriegt. Oder wie machst du das?
Ich muss sagen, ich sehe das ziemlich positiv, weil ich meine, wir haben ja auch in Deutschland große Probleme mit unserem Gesundheitssystem, das eigentlich ja einfach sehr, sehr überlastet ist. Und mehr in die präventive Richtung zu gehen, indem man eben zum Beispiel aktiv Daten erfasst. Ich meine, es gibt auch sowohl in Deutschland als auch in den USA viele Leute, die Probleme mit zum Beispiel Diabetes haben. Und da kenne ich dann auch einige Leute, die einfach jetzt auch schon im jungen Alter den Blutzucker tracken, wo man vielleicht erstmal sagt, hey, das ist ja komplett verrückt. Aber ich glaube, insgesamt macht es schon Sinn als Bevölkerung, vielleicht ein bisschen zu investieren in zum Beispiel solche Tracker. Klar, da muss man dafür sorgen, dass das auch alles sicher ist, Datenschutz gewährleistet und so weiter. Aber dass man dann eben frühzeitig Probleme erkennt und die dann auch behandeln kann, bevor es eben wirklich zu einem großen Problem wird, dass dann sehr, sehr viel Geld entweder von den Krankenkassen oder von, nachdem in den USA auch vom privaten Geld.
Gehst du wirklich häufiger zum Arzt dann auch, weil du diesen Ring trägst? Weil der Professor hat zum Beispiel zu mir gesagt, er ist dann auch zum Arzt gegangen mit einem so einem Wert und hat gesagt, hey, sollten wir da nicht mal was machen? Und dann hat der Arzt gesagt, nee, das brauchen sie erst ab 50. Ich sehe doch hier, dass da was nicht in Ordnung ist. Also nee, können Sie mir
bisher, der musste erst also bisher war selber den Arzt nicht zwingen, so schlimm, dass ich zum Arzt hätte gehen müssen. Aber ich es bringt mich schon dazu, mehr drauf zu achten, gesund zu verhalten. Ja.
Ich würde auch sagen, die Uhr, die ist dann wer, die sagt einem zwischendurch, Stimme auf. Und wirklich merkt man dann, oh ja, krass, ich saß gerade einfach 4 Stunden und habe mich nicht bewegt, weil ich einen Call hatte oder einen Text geschrieben habe. Und vielleicht stehe ich jetzt einfach mal auf und hole mir ein Glas Wasser. Also ich glaube, es geht ja zum Teil auch um so Kleinigkeiten, die dann vielleicht schon ja, in the long term Unterschied machen können.
Ja, klar, genug Bewegung jeden Tag, ja. Die 10.000 Schritte, das kann
alles. Aber ich find's auch interessant, weil das sind natürlich auch zwei absolute Klischees, die da in meinem Kopf jetzt gerade irgendwie sich nicht so richtig gut vertragen. Also auf der einen Seite jemand, der mit Wearables versucht, seine Fitness zu tracken, und auf der anderen Seite ist die gleiche Person, aber schläft viel zu wenig, trinkt nachts Diet Coke und Red Bull. Nein, nicht du jetzt, aber grundsätzlich in den und pfeift sich morgens irgendwie erstmal so ein McDonald's-Frühstück rein. Also ich habe auch das Gefühl, auch das sind die USA manchmal.
Auf jeden Fall. Die USA, das Land der Kontraste.
Ja.
Also die Kontraste sind sehr, sehr viel stärker als in Deutschland. Und vielleicht um auf die Bay Area zurückzukommen, ist einfach total, also auf der einen Seite natürlich in San Francisco dann die natürlich auch viel Homelessness auf der einen Seite, und dann fährt man nach Palo Alto, weiß ich nicht, ist auf dem Stanford Campus und denkt sich, wow, die Studenten leben ja hier eigentlich wie in einer Art, nicht Wellness-Hotel, aber in einer Art Hotelanlage, wo man sich denkt, wow, das ist jetzt einfach sehr beeindruckend, wenn man jetzt die Betonbauten aus Deutschland gewöhnt ist, wo es reinregnet, weil einfach nicht das Geld zur Verfügung stellt. Und also das ist jetzt ein echtes Beispiel für das.
Von der FAU?
von einer anderen Uni, aber ich war auch in der Hochschulpolitik aktiv und habe einfach relativ mitbekommen.
Auf der anderen Seite hast du natürlich dann diese riesen Schulden oder jahrelanges Sparen von der ganzen Familie, was dazu führt, dass die Leute überhaupt da sein können in dem Wellness-Hotel, dass das so aussieht.
Auf jeden Fall. Und das ist auch ein bisschen verrückt, wenn man sich mal anschaut, wie die Tuitions an den amerikanischen Universitäten sich entwickelt haben über die letzten Jahrzehnte. Ich meine, es gibt ein paar positive Trends, zum Beispiel, dass jetzt für aus Haushalten mit einem Einkommen, zum Beispiel, ich glaube, bei den ganzen Ivy Leagues unter 200.000 US-Dollar im Jahr kommen, für die ist es dann quasi kostenlos. Aber trotzdem ist die Frage, was muss man überhaupt tun, um überhaupt erstmal in die Auswahl zu kommen? Also
ja,
klar, da.
Das scheitert ja nicht nur an den Tuition Fees.
Richtig. Jetzt noch an die Gründe.
Ja, aber.
Das ist was, wofür ich in Deutschland auch sehr, sehr dankbar bin, dass wir wirklich einen. Und ich glaube, was auch sehr viele Leute mehr wertschätzen sollten, dass wir einfach eine sehr, sehr gute Ausbildung, gute Schulen, gute Universitäten haben, für die man mehr oder weniger im Vergleich nichts zahlen muss. Und es ist nicht nur in den USA, sondern auch in vielen anderen europäischen Ländern. Ja, also da können wir uns wirklich dankbar schätzen.
Mhm. Wie hast du denn die Informatik dann für dich entdeckt? Also, weil es ist ja auch nicht so einfach, dass man auf sowas kommt, was hier noch ein relativ neuer Berufszweig ist immer noch.
Ja, es ist eine gute Frage, weil tatsächlich jetzt aus meiner Familie war niemand irgendwie im Technologiebereich aktiv. Ich hatte einfach als Jugendlicher relativ viele Hobbys und habe dann irgendwann auch einfach das Programmieren so ein bisschen für mich entdeckt und da so kleine Projekte von einem jungen Alter an gemacht und war dann auch vor der Entscheidung dann nach dem Abitur. Also ich habe mein Abitur ganz gut abgeschlossen, war auch die Frage, hey, mache ich jetzt eben Medizin? Und das war dann auch so die Erwartung von vielen Leuten in meinem Umfeld. Da habe ich gesagt, hey, ich mache jetzt einfach das, was ich in meiner Freizeit auch gerne gemacht habe. Und grundsätzlich, die sind ganz gut. Und habe das dann eigentlich relativ spontan entschieden.
Gab es damals ein Unternehmen, wo du gedacht hast, okay, vielleicht da sehe ich mich, oder anders gefragt, hättest du jetzt nicht zufälligerweise gegründet? Würdest du jetzt bei, I don't know, irgendwie Adobe arbeiten oder so?
Ich habe grundsätzlich natürlich mich damals dann auch für die großen amerikanischen Tech-Unternehmen interessiert, also Google, Apple und so weiter. Aber ich hatte lustigerweise auch damals schon, ich hatte ein Buch über neuronale Netze und habe dann quasi so an simpler AI gearbeitet. Habe mir gedacht, wow, wie cool wäre das, wenn wir in meiner Lebenszeit noch zu einem Stand kommen, an dem man AGI erreicht. Und hätte aber, um ehrlich zu sein, niemals gedacht, dass wir jetzt in so einem kurzen Zeitraum sich solche große Fortschritte auch ergeben. Also, ja.
Und was sagen denn deine Freunde jetzt dazu, oder auch vielleicht deine Family zu dem, was du jetzt machst? Weil es ist ja nicht nur so, dass du jetzt Gründer bist und es irgendwie super cool ist, was du machst, sondern du hast ja auch ein viel höheres Risiko eingegangen als viele andere Leute.
Ich weiß nicht, ob das wirklich stimmt.
Okay.
Ich glaube, dass das Risiko, dass man zum Beispiel durch AI ersetzt wird als Softwareentwickler, größer ist, als wenn man jetzt zum Beispiel meinen Weg geht. Mhm. Weil dadurch, dass ich jetzt quasi das Unternehmen gegründet habe, komme ich jetzt einfach mit vielen Leuten in Kontakt. Ich meine, allein, dass ich jetzt hier mit euch spreche, hätte sich wahrscheinlich nicht ergeben, wenn ich jetzt bei Google hier in München arbeiten würde. Und also es geben sich so viele Möglichkeiten auch durch den Kontakt dann mit Leuten, die irgendwie im Silicon Valley sind. Also das öffnet dann schon ganz andere Türen. Also ich glaube, das ist eher ein Vorteil. Und ja, minimiert vielleicht sogar das Risiko, auch wenn es sich verrückt anhört.
Ja.
Ja, aber es wird ja irgendwann brenzlig, weil du brauchst ja dann, also wenn du hast jetzt diese 1,2 Millionen, ja, dann musst du die sehr teuren Gehälter bezahlen,
ja,
für dein Team. Du musst wahrscheinlich auch viel so Cloud oder Leistung, Software einkaufen. Könnte ich, oder wofür gibst du das meiste Geld aus? Für die Menschen oder für die Technik?
Bei der Firma ist schon der größte Kostenpunkt die Menschen.
Okay. Ja. Und wie lange wird euch das Geld reichen?
Lang genug, aber es ist auch so, ich würde sagen, wir sind nicht durch Cash beschränkt. Also im Notfall, wenn wir da mehr brauchen würden, wäre es momentan, in der momentanen Lage, absolut gar kein Problem, an mehr Geld zu kommen. Ja, im Valley, da die Leute gerade, die Lage einfach super ist. Und wenn man da im richtigen Bereich was macht, gute Leute hat, an einer guten Idee arbeitet, dann ist das kein Problem. Also die Probleme liegen dann eher in anderen Bereichen.
Nämlich wo?
Technische Probleme lösen und wirklich die besten Leute zu finden.
Okay.
Und ja, das...
Und wann wird es soweit sein, dass ihr sagt, jetzt, los, bitte, nutzen, einloggen,
ja,
drunterladen, installieren, den ja, Desktop bitte.
Ich gebe dir jetzt kein genaues Datum, aber es ist auf jeden Fall nicht mehr so lange hin. Und wir haben jetzt auch schon eine frühe Version unseres Produkts an Freunde rausgegeben. Und weil natürlich möchtest du auch erstmal Feedback bekommen und dann iterieren. Aber ja, es schaut gut aus.
Und wo siehst du denn deine Zukunft? Ich frage das auch deswegen, weil bei unserem Podcast geht es natürlich auch immer darum, für Menschen, die in die USA gehen,
ja,
wie die zurückgucken auf hier. Und jetzt gerade in den letzten Tagen, in denen ich hier war, kamen sehr, sehr viele Leute zu mir und waren so, auch Leute, die ich schon lange kenne, waren so, ja, wie ist es denn gerade so da? Und ich habe dann gemerkt, ja, die wollen eigentlich von mir jetzt irgendwie so eine Einschätzung der politischen Lage, was ich gar nicht einschätzen kann, weil sie ist ja wild. Es ist wirklich wild und es ändert sich ständig. Und es ist natürlich auch was mich als privilegierten Deutschen, der gerade nirgendwo im Fadenkreuz von irgendwelchen Regierungsakteuren steht, auch ich bin ja nicht direkt persönlich davon betroffen, sondern ich lebe mit meiner Familie in New York und wir haben unseren Alltag da. Das heißt, es ist extrem schwierig für mich, auf die Frage zu antworten. Ich habe sie jetzt ja in den letzten Tagen, glaube ich, ich würde sagen, 10-mal gestellt bekommen. Wie schätzt du die Lage da ein? Wie ist es denn gerade da so in New York? Und die Neugier ist groß, die Angst ist groß, die Sorgen sind groß hier vor dem, was da passiert. Und ich kann dir die Frage natürlich nicht weitergeben, weil du kannst sie wahrscheinlich auch nicht beantworten. Aber wie gehst du damit um, was gerade vielleicht so an Fragen auf dich einprasselt? Wie machst du das, wenn du hier bist?
Um ehrlich zu sein, früher habe ich immer gesagt, hey, für mich ist klar, ich möchte wieder nach, ich sehe mich langfristig quasi in Deutschland. Und mittlerweile bin ich mir da ein bisschen unsicherer geworden und ja, weiß es einfach noch nicht. Und glaube, da muss man, klar, es ist immer hilfreich, wenn man sich irgendwie dann einen 10-Jahres-Plan macht oder einen 5-Jahres-Plan. Aber momentan bin ich eigentlich schon froh, wenn ich einen Monat oder 2 Monate vorausplane. Deswegen für mich wirkt, weil einfach auch sich so viel so kurzfristig ändert, dass für mich sind 3 Jahre so ein ewiger Zeitraum, in dem sich so viel tun kann, dass ich es wirklich gar nicht abschätzen kann,
ja,
wo ich dann sein werde. Aber grundsätzlich bin ich auf jeden Fall, freue mich immer total, in verschiedenen Ländern zu sein, möglichst viel zu sehen. Ich meine, ich bin ja dann vielleicht für Silicon Valley Standards schon ein bisschen älter, aber insgesamt dann doch noch jünger. Deswegen, ich habe total Lust, dann die Welt zu erkunden, möglichst viel Erfahrung mitzunehmen und bin da eigentlich relativ offen.
Ja, das ist schön zu hören. Ich habe natürlich auch deswegen gefragt, weil in eurer Community muss ja sicher auch sehr viel Gespräche über Visa geben zum Beispiel, und dass jetzt bestimmte Leute viel schwieriger an Visa kommen, für Tech-Leute aus Indien zum Beispiel, dass das riesigen Impact hat, dass dann eben diese ganze Humus, der da im Silicon Valley jetzt da war, an Talent, dass der vielleicht auch viel weniger wird und dann weniger Pflanzen dort wachsen können in Form von Unternehmen. Sprecht ihr da manchmal drüber, oder?
Ja, also ich glaube, dass die Leute, die unbedingt ins Silicon Valley wollen, es trotzdem irgendwie schaffen. Aber natürlich gibt es da Unsicherheit. Also das habe ich schon von vielen Leuten gehört. Und bei mir ist es so, ich möchte langfristig dann auch eben dort vor Ort sein. Und ja, bin dann natürlich gespannt, wie das klappen wird. Bin zuversichtlich, aber ja, klar. Also da ist einfach relativ Unsicherheit momentan.
Es ist auch für mich total verrückt. Also es ist einfach so schwer, gerade irgendwie auf diese Frage eine Antwort zu geben, weil normalerweise wusste man halt, man konnte irgendwie in so bestimmten Zeiträumen rechnen. Aber gerade hat jemand, wie gesagt, die auch Journalistin ist, 2026 has been quite the year.
Oh mein Gott, das fühlt sich an, als ob es schon 3 Jahre alt wäre, das Jahr.
Und ich habe noch eine Zukunftsfrage an dich, Julian, zum Schluss. Weil du sicher viele Dinge am Horizont siehst, die so mit AI zu tun haben, die wir vielleicht nicht sehen. Also, weil wir nutzen zwar diese Tools, aber ich habe nicht das Verständnis, das Technische, um zu wissen, was da eigentlich auf uns zukommt. Wenn du mal so das Jahr 2026, vielleicht sogar in Richtung 2027, ich habe gerade 2006 gesagt, es war auch WM, wir haben ja auch noch die WM dieses Jahr, wird auch spannend in Nordamerika. Wenn du das Jahr versuchen willst, mal so ein bisschen zu predikten, die nächsten 12 Monate, und sagst, da sehe ich vielleicht was am Horizont, was mit AI zu tun hat, was ich super spannend finde.
Ja.
Kannst du da für irgendwas vor uns an die Wand malen?
Ja, ich habe eine Idee, aber auch um da nochmal zu betonen, es ist so schwer, es vorherzusehen, wenn man allein überlegt, was sich im letzten Jahr getan hat. Anfang 2025 sind die ersten Reasoning Models rausgekommen, die viel besser darin sind, zum Beispiel mathematische Probleme zu lösen oder auch andere Probleme, für die man eben gewisse Argumentationen oder Schlussfolgerungen benötigt. Das war Anfang 25, fühlt sich an, als wäre schon 3 Jahre her. Oder das eine Zeit lang, weiß nicht, ob ihr auf Twitter aktiv seid, aber als dann das neue Image-Erstellungsmodell von OpenAI rausgekommen ist und auf einmal Leute Profilbilder im Ghibli-Stil erstellt haben. Auch das war letztes Jahr. Dann Sora, also das Tool, um Videos zu erstellen, auch letztes Jahr. Dann die Tools eben, um zu coden, teilweise auch komplett autonom zu coden, haben sich um Vielfaches verbessert. Es hat sich so viel getan im letzten Jahr. Deswegen, ich erwarte, dass es dieses Jahr ähnlich sein wird. Und ich glaube, ein Trend, der interessant sein könnte, ist, dass man die Software, die AI-Agents besser mit neuen Informationen inkorporieren können. Weil ein großes Problem bei den Large Language Models ist, dass sie einen beschränkten Kontext haben. Das merkt man, wenn man sehr, sehr lange zum Beispiel in einem ChatGPT-Chat schreibt, dann vergisst das Modell irgendwann, worin um die Details, um die es davor ging, weil eben quasi das Gedächtnis, das Kurzzeitgedächtnis limitiert ist. Und da gibt es jetzt Ansätze, dass man quasi die Modelle quasi live dann weiter trainiert und neue Informationen wirklich in den Parametern des Modells verankert, sodass man quasi ständig neue Informationen dazu nehmen kann und das dann auch wirklich zu einer besseren Performance und mehr Capabilities dann führt. Also das ist, glaube ich, eine sehr interessante Entwicklung.
Ich denke gerade an den Bereich Sport, mit dem wir das Gespräch angefangen haben. Das ist natürlich interessant, ne?
Ja, weil ich glaube, dass auch weiterhin ein Interesse an Sportveranstaltungen und also regelrecht ein Run manchmal auf Veranstaltungen besteht, weil das alles so wenig. Also natürlich hast du also fantastische KI-News, das Berichterstattung, da braucht kein Mensch mehr irgendwie dir ein Ergebnis abtippen oder sowas, das braucht man nicht. Und gleichzeitig, glaube ich, sehen sich Leute schon auch noch sehr nach diesem echten, unvorhersehbaren, was da passiert. Also wenn halt im Fußball der Drittligist auf einmal mit einem völlig überraschenden Tor, was keiner hat kommen sehen, in der 92. Minute den Erstligisten rauskickt. Und das führt mich so ein bisschen tatsächlich zu der Frage, die ich irgendwie jetzt noch die ganze Zeit so im Hinterkopf schweben habe, die, was glaubst du, ich meine, es gibt viele AI-Enthusiasten, ich meine, wir sind hier auf einer Konferenz, wo das ganze Thema auch eher euphorisch behandelt wird, es gibt aber auch einfach viele Leute, die aus unterschiedlichsten Gründen skeptisch sind oder vielleicht aufgrund ihres Alters irgendwie nicht mehr damit zurechtkommen. Meinst du, dass es da noch einen größeren Gap geben wird?
Das ist eine gute Frage. Ich könnte auf jeden Fall nur jedem raten, möglichst viel einfach die Tools zu nutzen und auf dem aktuellen Stand zu bleiben. Weil ich glaube aber auch, dass es grundsätzlich einfacher und einfacher wird, die Tools zu nutzen. Und auch weil du gerade gemeint hattest, hey, das Unvorhergesehene. Ich glaube auch, dass zum Beispiel momentan sind die Tools noch sehr reaktiv. Also du musst quasi aktiv sagen, hey, gib mir mal hier die Antwort für das oder mach mal das für mich. Und ich glaube, es wird eher, der Trend geht auch das für 2026, der Trend geht eher hin zur Proaktivität. Also dass du wirklich aktiv von dem Agenten oder dem benachrichtigt wirst. Zum Beispiel OpenAI hatte schon mal was in die Richtung gemacht mit Pulse, dem Feature, das quasi versucht zu analysieren, hey, wo sind deine Interessen? Und dir dann jeden Morgen quasi neuen Content gibt, der für dich wirklich personalisiert interessant sein könnte. Und ich glaube, da wird sich sehr, sehr viel noch mehr ergeben. Ähnlich wie jetzt auch bei uns, dass wir versuchen, hey, wir wollen eine möglichst personalisierte, proaktive.
Ich habe gerade eine Journalismusprofessorin gefragt, Christina Ilmer, eine Kollegin, die hat gesagt, sie glaubt, du wirst in Zukunft ins Badezimmer gehen, dein Agent, wie auch immer er dann aussieht oder wo er sitzt, weiß, du hast jetzt 23 Minuten im Bad und dann wird in der Zeit zusammengestellt von zwei Hosts, deren Stimmen du extrem gut magst, extrem gerne hörst,
ja,
eine Audiozusammenfassung der Nachrichten, die dich interessieren, die für dich relevant sind, die läuft einfach im Hintergrund. Problem für uns Journalisten, du weißt, die Quellen sind irgendwo irrelevant. Die werden auch nicht mehr genannt. Du scrollst auch nicht mehr auf deiner Tagesschau-App, sondern das kommt einfach zu dir. Das wird proaktiv für dich schon vorangelegt. Und eine Prediction, die ich gerade gelesen habe von einer Journalistin, ist, dass dieses Jahr AI-Firmen anfangen werden, Journalistinnen und Journalisten vielleicht einzustellen, vielleicht Medienunternehmen zu kaufen. Also nicht mehr nur Verträge, Lizenzverträge abzuschließen, so wie jetzt, sondern selbst aktiv werden, weil Medien das ist, was ihnen ständig neuen Content, guten Content liefert. Das sind Medien und das brauchen sie, um weiter zu existieren. Also es finde ich super spannend, wo du uns da gerade hingeführt hast.
In sämtlichen Bereichen, also von Medizin, aber auch, weil du jetzt Journalismus angesprochen hast. Ich habe Freunde, die quasi auch da ein Automatisierungstool gebaut haben, wo dann sich auch einfach die Arbeit des Journalisten ändert, also wo es dann eher darum geht, wirklich zu den Menschen hinzugehen, die Menschen zu interviewen, Quellen zu beschaffen, quasi wirklich das Rohmaterial ranzuholen und dann wird das dem AI-System gefüttert. Und
I wish. Bislang kommen ja leider immer nur mittelgute Sachen bei rum, aber ja.
Das journalistische Handwerk automatisieren auch.
Aber ja, ich meine, ist die Frage, macht das den Job vielleicht manchmal sogar auch interessanter? Eröffnet das vielleicht neue kreative Möglichkeiten? Also ich sehe es nicht ganz so.
Ja,
also ich glaube auch, manche Sachen werden auch demokratisiert einfach durch AI-Tools. Also zum Beispiel, wenn man davor irgendwie nicht designen konnte, ist es auch jetzt schon viel leichter irgendwie, Skizzen oder Entwürfe mit AI zu erstellen als zuvor. Also
oder eine höfliche E-Mail zu schreiben, die einen im Zweifelsfall vielleicht auch weiterbringt als die eigenen Möglichkeiten.
Ja, ich habe auch noch eine Antwort auf deine Frage, Katharina, zu der Age Gap, weil ich vorhin hier gerade zugehört habe bei einem Longevity Talk. Longevity ist ja dieses schöne Wort, mit dem man jetzt über das Alter spricht. Und auf der Bühne kam das Wort, die Menschen, die Technologie am meisten brauchen und häufig auch jetzt schon am meisten benutzen, sind ältere Menschen. Und da wir hier in Deutschland in Zukunft sehr, sehr viel mehr ältere Menschen haben werden, also jetzt mal 65 plus, wird es wahnsinnig relevant werden. Und Delivery Services, Language Interfaces sind für Menschen, die älter sind, wahnsinnig cool. Und es wird aber oft nicht so viel über diese Zielgruppe geredet, sondern es wird dann immer gesagt, ja, ja, wir machen das für die Leute, die jetzt mit Tech aufwachsen und so weiter. Aber eigentlich sieht die Realität ganz anders aus.
Ich glaube, dass es auf jeden Fall den Zugang deutlich erleichtern kann, aber man muss es irgendwie erstmal schaffen, die ältere Generation auch erstmal zu Nutzern zu machen. Absolut. Ich glaube, das ist der erste Schritt, ist der schwierige, und sobald Leute es dann nutzen, realisieren sie, wow, es ist jetzt viel leichter geworden.
Bist du eigentlich, wenn du nach Hause kommst, wirst du dann auch mal so abgeordnet und sagst, hey, Julian, hilf mir mal hier, ich komme nicht aus der App raus.
Oder? Na klar, das gehört dazu.
Same.
Aber ich glaube, das ist gerade bei Informatikstudenten der Standardfall, dass man auch mal mit dem Drucker helfen muss.
Fantastisch. Das ist aber, dafür sind doch irgendwie Weihnachten und Ostern da, genau, dass man zu Hause seinen Verwandten helfen darf. So, meine Smartwatch sagt mir, dass wir hier.
Wir müssen aufstehen.
Dass wir aufstehen müssen langsam.
Julian, wir sind so froh, dass du hier bist und dir die Zeit genommen hast. Gibt es noch irgendwas? Wir geben am Ende immer noch einmal das Mikro ab. Gibt es noch irgendwas, was du gerne loswerden möchtest? Was du noch sagen möchtest, was wir vielleicht noch überhaupt nicht besprochen haben, was dir wichtig ist, vielleicht auch ein Weg, wie wir dich unterstützen können und deine junge.
Also ich bin ja auch noch so nebenbei beim DAAD, also dem Deutschen Akademischen Austauschdienst, aktiv und habe selber einfach so sehr von profitiert, ins Ausland zu gehen und so viel gelernt, so viele Erfahrungen gemacht, tolle Menschen kennengelernt, und da kann ich nur jedem mitgeben, hey, mach das, es ist total wert. Und ja. Und es gibt auch viele Programme und Möglichkeiten, dass man sich da unterstützen lassen kann und dass es dann ermöglicht wird.
Ich glaube, ich verstehe langsam, warum deine Smartwatch dir immer Schlafmangel attestiert. So viele Sachen, wie du machst. Vielen, vielen Dank, dass du hier warst. War wirklich cool, mit dir zu sprechen, von deinen Projekten zu hören, von deinem Unternehmen. Also echt danke und viel Spaß noch.
Echt wunderbar together. Vielen Dank, Julian Windeck.
Ja, ich danke euch.